In der vergangenen Woche haben Vertreter von mehr als 70 Staaten auf einer UN-Konferenz in Genf über ein Verbot von vollautonomen Waffen beraten. Konkrete Ergebnisse hat es dann aber doch nicht gegeben. Es gab nur eine Empfehlung, die Beratungen im kommenden Jahr fortzusetzen. Ob es dazu kommt, soll im November entschieden werden. Frank Sauer, Sie arbeiten an der Bundeswehr-Universität in München und beschäftigen sich schon seit Jahren mit dem Thema. Sie setzen sich für ein weltweites Verbot von vollautonomen Waffen ein, also Waffen, die ohne Zutun des Menschen Ziele bekämpfen können. Sind Sie enttäuscht über den Ausgang der UN-Konferenz?
Ja, ich bin enttäuscht. Ich bin ja seit 2014 bei den Gesprächen von Anfang an in Genf dabei. Und mein Eindruck ist, dass das diplomatische Tempo inzwischen eher ab denn zunimmt. Und es ist der technischen Entwicklung und den Risiken, die sich abzeichnen, aus meiner Sicht überhaupt nicht angemessen. Ja, es war schon erstaunlich, letzte Woche zu beobachten, wie da bis 1 Uhr gerungen wird um ein Abschlussdokument, was eigentlich ja keine bindende Wirkung hat und nicht von großem Belang ist.
Bei den Verhandlungen hat es keine Fortschritte gegeben. Was sind denn die zentralen Streitpunkte?
Also die Fronten verhärten sich zwischen denjenigen, die den Status quo nicht akzeptieren wollen oder ein Verbot fordern. Das sind inzwischen ungefähr 26 Staaten. Und denjenigen, die gar nichts machen möchten und einfach erstmal unverbindlich weiterreden wollen.
Welche Staaten sind denn das?
Verbotsgegner sind insbesondere die USA und Russland. Es sind noch einige andere Staaten. Australien zum Beispiel hat sich dahingehend hervorgetan. Aber ich denke mal, am lautesten im Raum sind die USA und Russland. Und Verbotsbefürworter, also diese Gruppe von 26 oder 25, China ist so ein bisschen ein Wackelkandidat, wird angeführt von Österreich. Und da gehören auch noch eine Reihe weiterer Staaten dazu. Insbesondere auch Brasilien und Chile haben sich sehr hervorgetan letzte Woche.
Und warum kommt man denn nicht voran? Was sind denn die Argumente der Gegner eines Verbotes?
Die Argumente der Gegner sind unterschiedlich. Die USA beispielsweise argumentieren, dass es viel zu früh ist, hier jetzt regulierend einzugreifen. Man will eigentlich erstmal die technologische Entwicklung abwarten und insbesondere prüfen, ob nicht mehr Autonomie in Waffensystemen dazu geneigt sein könnte, Zivilistinnen und Zivilisten im Krieg besser zu schützen, also das humanitäre Kriegsvölkerrecht besser umzusetzen. Russland argumentiert ganz anders. Russland beginnt eigentlich fast jede Einlassung damit, dass man verwirrt sei und dass man sich auch nicht richtig erklären könne, warum man dann darüber reden muss, denn es gäbe diese Systeme nicht und es wird sie auch in Zukunft nicht geben. Und das ist natürlich mit Blick auf die Entwicklungen, die auch innerhalb Russlands stattfinden, etwa diesen autonomen Geschützturm, den Kalaschnikow jüngst präsentiert hat, etwas verwunderlich, dass Russland diese Position nach wie vor vertritt.
Und was sagen denn die Befürworter eines Verbots? Wie argumentieren die?
Na, die Befürworter verweisen auf diese ganze lange Reihe an Problemen, die eben mit Vollautonomie in Waffensystemen einhergehen. Das sind Völkerrechtsprobleme, es sind sicherheitspolitische Probleme, also mit Blick auf Rüstungswettläufe, Eskalationsdynamiken und Ähnliches. Und natürlich ein grundlegendes ethisches Problem, nämlich die Frage, ob es denn überhaupt erlaubt sein soll, dass das Töten auf dem Schlachtfeld an Algorithmen delegiert wird. Also die bedienen sich aus diesem ganzen Korb und machen eigentlich wirklich das exakt gegenteilige Argument. Die sagen, wir müssen unbedingt jetzt zu echten Verhandlungen übergehen und Regulierung erwirken. Denn das Völkerrecht, so wie es bis jetzt besteht, reicht bei weitem nicht aus, um diese Probleme in den Griff zu kriegen.
Herr Sauer, wie ist denn im Augenblick die technische Entwicklung? Droht die menschliche Kontrolle über Waffensysteme verloren zu gehen? Können Sie da mal ein paar Beispiele nennen?
Ja, also es gibt durchaus schon Einzelfälle, bei denen man sagen kann, hier hat man es mit einem vollautonomen Waffensystem zu tun, zumindest nach der Definition, die sich so beginnt im Fachdiskurs durchzusetzen. Die Frage der Definition ist natürlich ganz entscheidend, auch für die Gespräche in Genf, aber in der Regel sagt man, ein vollautonomes Waffensystem ist ein Waffensystem, das diesen Entscheidungszyklus für die Bekämpfung eines Ziels ohne menschliche Intervention durchläuft, insbesondere diese letzten Punkte im Entscheidungszyklus, nämlich das Auswählen und Bekämpfen des Ziels.
Gibt es denn solche Waffensysteme?
Solche Waffen gibt es schon.
Zum Beispiel?
Beispielsweise die israelische Antiradarmunition Harpy. Das ist so eine, ja, so eine Art Kamikaze-Drohne, die schießt man in die Luft, dann dreht die da eine halbe Stunde ihre Kreise und wenn unten ein Radar angeschaltet wird von der Luftabwehr, dann prüft die Drohne, ist das eine Signatur, die ich bekämpfen will? Ja, nein. Und wenn ja, stürzt sie sich ins Ziel und vernichtet dieses Radar, ohne dass überhaupt ein Mensch noch befragt wird. Und da gibt es eigentlich im Fachdiskurs, Paul Sharrey hat es in seinem gerade erschienenen Buch Army of None sehr, sehr schön dargestellt nochmal, es gibt im Fachdiskurs keinen Zweifel mehr darüber, dass diese Waffe konkret beispielsweise alle Kriterien erfüllt für ein vollautonomes Waffensystem. Es ist also ganz wichtig festzuhalten, dass wir hier mitnichten über Zukunftswaffen reden, sondern in diesem Graubereich schon relativ tief drin sind.
Es wird ein totales Verbot von autonomen Waffensystemen gefordert, aber auf Schiffen gibt es doch längst Abwehrsysteme, die autonom Raketen bekämpfen. Wenn beispielsweise ein Schiff angegriffen wird, da entscheidet der Mensch doch schon lange nicht mehr, wenn das Abwehrsystem aktiviert wird. Sollen denn auch solche vollautonomen Waffensysteme, die defensiv ausgerichtet sind, geächtet werden oder nur offensive Waffen?
Ja, ist genau richtig. Also diese Systeme, die Sie jetzt ansprechen, diese Verteidigungssysteme, die würde ich auch bereits als vollautonom nach dieser Definition, die ich angeführt habe, charakterisieren, denn sie erfassen und bekämpfen Ziele, ohne dass der Mensch noch beteiligt ist an dieser Entscheidung. Aber es redet explizit niemand davon, diese zu verbieten. Das ist so ein bisschen, im Englischen würde man sagen, ein Red Herring, also so eine Art Ablenkungsmanöver, insbesondere der Leute oder der Staaten, die da gegen eine Regulierung argumentieren wollen, als ob irgendjemand tatsächlich es vorhätte, diese eine wichtige Schutzfunktion bietenden Verteidigungssysteme wegzunehmen. Also darum geht es explizit nicht.
Aber die Grenzen sind doch fließend zwischen offensiv und defensiv, oder nicht?
Absolut sind die Grenzen fließend. Das ist aber auch schon immer so gewesen. Und natürlich kann man das in den Griff kriegen und Regulierung so konstruieren, dass man entweder Ausnahmen bildet oder eben diesen Kernpunkt, um den es ja eigentlich geht, nämlich die sogenannte Meaningful Human Control.
Das heißt, also was meinen Sie?
Eine bedeutsame, eine echte, eine relevante menschliche Kontrolle, so dass der Mensch tatsächlich versteht, was da passiert. Die kann man natürlich schon so gestalten, dass man trotzdem ein Verteidigungssystem so benutzen kann, dass es unter menschlicher Kontrolle bleibt, aber auf Munition beispielsweise, die anfliegt, autonom schießt und andere Systeme eben so konstruiert und einsetzt, dass die menschliche Kontrolle anders ausgestaltet ist. Das ist natürlich ein bisschen knifflig und nicht ganz leicht und man kann jetzt nicht einfach so kategorial sagen, hier drüben sind die bösen autonomen Systeme und die müssen wir verbieten und hier sind die guten, die nicht autonomen Systeme. So einfach wird es wohl nicht werden, deswegen tun sich die Gespräche auch so schwer in Genf. Aber es gibt da durchaus Lösungen für, die liegen auch schon seit einer Weile auf dem Tisch.
Deutschland und Frankreich haben ja in Genf einen unverbindlichen Verhaltenskodex vorgeschlagen, wie die Staaten mit autonomen Waffensystemen umgehen sollten. Wie soll denn so ein Verhaltenskodex, der da vorgeschlagen worden ist, genau konkret aussehen?
Zurzeit sind wir noch nicht auf der Ebene des Verhaltenskodex. Wir reden zurzeit mit Blick auf die deutsch-französische Initiative von einer sogenannten politischen Deklaration. Und dazu gibt es ein Papier, was die beiden Staaten in Genf letzte Woche an einige anderen Staaten herangetragen haben, um Kommentare und Verbesserungsvorschläge einzuholen. Und nach meinem Kenntnisstand sind da Bekräftigungen drin, etwa, dass das Kriegsvölkerrecht weiter Anwendung findet und der Mensch in der Verantwortung bleiben muss. Deutschland verwendet da schon eine Weile diese Wendung, der Ultimate Decision, also diese Letztentscheidung, diese Frage, darf die Maschine, wenn Menschenleben auf dem Spiel stehen und nicht nur Munition bekämpft wird, darf die Maschine diese Entscheidung fällen? Und da sagt Deutschland also sehr, sehr klar, nein, das muss der Mensch machen. Außerdem werden nach dieser politischen Deklaration, so wie sie zurzeit konzipiert ist, alle Staaten aufgefordert, Waffensysteme nach Artikel 36 des Genfer Zusatzprotokolls zu überprüfen auf ihre Völkerrechtskonformität. Und diese Dinge stehen da drin. Unter anderem ist auch der Vorschlag darin, ein Gremium technischer Experten einzuberufen, die also regelmäßig Bericht erstatten über die Entwicklung der Waffentechnologie. Aber man muss eben sehr klar sehen, diese politische Deklaration, selbst wenn sie irgendwann verabschiedet würde, wäre nur das, eine Deklaration, und sie hätte keinerlei bindende Wirkung.
Aber wäre das nicht ein Kompromiss, so ein angestrebter Verhaltenskodex, um die verhärteten Fronten aufzuweichen zwischen Gegnern und Befürwortern eines Verbots?
Das ist auch das Ziel. Also es geht mit diesem deutsch-französischen Vorstoß, so wie ich ihn verstehe, darum, einen Mittelweg anzubieten zwischen den verhärteten Fronten, zwischen Verbotsbefürwortern und Verbotsgegnern. Und dieser Mittelweg soll eben die Alternative sein, sodass man weder ein Verbot sofort und jetzt gleich akzeptieren muss, was tatsächlich einige Staaten in Genf für verfrüht halten, oder eben nichts tun muss und einfach unverbindlich weiterreden. Und deswegen ist es auch durchaus ein kluges Unterfangen. Es birgt allerdings ein Risiko. Und zwar ist es so, dass Deutschland und Frankreich das verstehen, was sie jetzt tun, als einen ersten Schritt. Also wir machen diese politische Deklaration als einen ersten Schritt. Dann kommt als zweiter Schritt ein Verhaltenskodex, der hat schon so ein bisschen mehr Bindewirkung. Und so arbeiten wir uns Schritt für Schritt auf dieses Ziel, was ja im deutschen Koalitionsvertrag auch hinterlegt ist, des Verbots vollautonomer Waffensysteme hin. Allerdings ist das Risiko eben dieses Schritt-für-Schritt-Vorgehens, dass der erste Schritt von bestimmten anderen Parteien als letzter Schritt missbraucht werden könnte, indem nämlich zum Beispiel Russland, das war ein Gerücht, was vor zwei Wochen noch kursierte, hat sich jetzt nicht unbedingt erhärtet, aber könnte man sich zum Beispiel vorstellen, dass ein Player wie Russland hingeht und sagt, okay, wir unterstützen diese politische Deklaration Und das war es dann auch. Damit haben wir gezeigt, wir sind willig, wir sind kompromissbereit, wir tun etwas. Und wir haben hoch und heilig versprochen, vollautonome Waffensysteme wird es mit uns nicht geben. Und dann hat man im Prinzip innerhalb des CCW-Rahmens
abgewürgt.
Innerhalb des Rahmens der UN-Waffenkonvention, wo in Genf ja diese Gespräche zurzeit stattfinden, den Prozess abgewürgt. Und darauf muss man dann eben sehr genau achten.
Herr Sauer, vor allem die USA, Russland und auch Israel wenden sich dagegen, vollautonome Waffensysteme zu verbieten. Zu dieser Gruppe gehörte bisher ja auch China. Offenbar haben sich aber bei den Verhandlungen in Genf die Chinesen kompromissbereiter gezeigt. Warum eigentlich? Denn China arbeitet doch auch intensiv auf militärischem Gebiet an der Weiterentwicklung von künstlicher Intelligenz und der Waffenentwicklung.
Chinas Rolle ist sehr schwer einzuschätzen. Den Ruf nach einem Verbot gab es in chinesischen Arbeitspapieren schon früher. Aber erst im April hat China in Genf offiziell zu Protokoll gegeben mit einem mündlichen Statement, dass man also die Nutzung, explizit nur die Nutzung, nicht Entwicklung und Ähnliches, von vollautonomen Systemen verbieten wolle. Allerdings ist an diese chinesische Forderung ein Katalog aus 5 Kriterien gekoppelt, mit denen autonome Waffensysteme definiert werden. Und die sind doch sehr spezifisch. Also das erste Kriterium ist, die Waffe muss tödlich sein. Und das zweite ist, sie muss autonom sein, nämlich es darf kein Mensch in diesem Entscheidungszyklus, der hinführt zur Bekämpfung des Ziels, noch involviert sein. So weit, so gut. Aber die Kriterien 3, 4 und 5 sind die Unmöglichkeit, das Waffensystem abzuschalten, unterschiedslose Effekte, was besonders seltsam ist, weil unterschiedslos wirkende Waffen sind an sich schon nicht kriegsvölkerrechtskonform, und Evolution, also das Lernen des Systems, sodass der Mensch sein Verhalten nicht mehr vorhersehen kann. Und das ist in Summe absurd. Also damit verbietet man in Anführungszeichen Systeme, die sowieso kein halbwegs vernünftiges Militär und an staatliche Militärs richtet sich die UN-Waffenkonvention ja jemals einsetzen würde.
Sie sehen also keine Kehrtwende bei den Chinesen?
Im Lichte der Gespräche letzte Woche sehe ich da keine echte Bereitschaft Chinas, eine Kehrtwende zu machen. Ich denke, es geht hier China eher um so eine Art Verwirrspiel. Das macht China auch in anderen multilateralen Foren. Und wenn man sich die Investitionen in die militärische Nutzung von Robotik und KI in China anguckt,
KI
dann
künstliche
Intelligenz, ja, dann geht das ja alles ungebremst weiter.
Herr Sauer, es gibt Kritiker, die warnen davor, vollautonome Waffensysteme zu verteufeln. Denn so heißt es, sie können ja auch durch Genauigkeit, durch Präzision dafür sorgen, dass zivile Opfer reduziert werden in Konflikten. Und auch das Leben von Soldaten werden durch autonome Waffensysteme geschützt. Könnten diese Waffensysteme insofern nicht auch das Leid im Krieg etwas mildern?
Ja, das ist so diese Argumentationslinie der USA. Ich will das ganz explizit hier rausstreichen. Da ist natürlich auch extrem viel dran. Nur man muss eine Sache unbedingt beachten, nämlich das eine schließt das andere nicht aus. Ich kann natürlich besseren Schutz für die eigenen Soldatinnen und Soldaten haben und ich kann natürlich auch präzisere Waffen entwickeln, ohne dass sie vollautonom sein müssen. Das ist mir also ganz wichtig. Deswegen halte ich auch diese Argumentationslinie. Wir brauchen Vollautonomie, weil die Waffen dann präziser sind und möglicherweise völkerrechtskonformer und wir besseren Eigenschutz betreiben können. Die halte ich für irregeleitet. Ich glaube, wir können Eigenschutz sichern und wir können präzisere Waffenwirkung ermöglichen, aber wir können trotzdem die menschliche Kontrolle über diese Entscheidungen bewahren. Und das sollten wir dringend tun, aus Völkerrechtsgründen, aus sicherheitspolitischen Gründen und aus ethischen Gründen. Deswegen, das ist also ein sehr wichtiger Punkt, den Sie hier rausstreichen. Und es ist mir wichtig, das zu unterstreichen. Es geht nicht darum, irgendwelche technologischen Entwicklungen, die durchaus positive Effekte haben können, sowohl für Kombattanten als auch für Zivilistinnen und Zivilisten abzuwürgen oder Ähnliches, sondern es geht darum, die menschliche Kontrolle über Entscheidungen über Leben und Tod auf dem Schlachtfeld zu bewahren.
Inwieweit würden denn vollautonome Waffensysteme, die ihre Ziele selber suchen und dann selbstständig bekämpfen, ohne das Zutun des Menschen, inwiefern würden solche Systeme die Kriegführung an sich verändern?
Darüber könnte man länger referieren. Wenn ich es auf ein Element runterbrechen müsste, würde ich sagen Geschwindigkeit, Geschwindigkeit, Geschwindigkeit. Das schnellere Durchlaufen dieses Entscheidungszyklus hin zum Bekämpfen des Ziels ist ja eine der wesentlichen militärischen Triebfedern für die Entwicklung von mehr Autonomie in Waffensystemen. Denn je weniger der vergleichsweise langsame Mensch an diesem Entscheidungsprozess beteiligt ist, desto schneller kann ich ihn durchlaufen, unter Umständen eben schneller als mein Gegenüber, und so vernichte ich eben das Waffensystem des Gegners, bevor meines vernichtet wird. Klar ist also, dass es taktische Vorteile gibt, aber meiner Ansicht nach ist eben nur auf diese zu schauen zu kurz gesprungen. Man muss die strategischen Risiken in den Blick nehmen, und die sind eben schon immens. Also angefangen von Proliferationsdynamiken hin zu irgendwelchen Akteuren, von denen wir ausgehen, dass sie die sicher nicht kriegsvölkerrechtskonform einsetzen würden, inklusive nichtstaatliche Akteure. Über solche Dinge wie Kriseninstabilität, also solche Dinge, dass durch algorithmisierte Abläufe möglicherweise Konfliktszenarien entgleisen.
Wir würden also sagen, dass Kriege wahrscheinlicher werden, weil die Schwelle für Kriege dadurch möglicherweise gesenkt wird?
Das ist auch ein Argument, was man zumindest sehr, sehr genau prüfen muss. Und das andere ist eben, dass ich glaube, es könnte auch sowas passieren wie Krieg aus Versehen. Dieses Konzept kennen wir schon aus dem Nuklearzeitalter, wo wir durch Frühwarnsysteme, die Fehlalarme ausspucken und so weiter, ganze Kaskaden hatten von Entscheidungsketten, die beinahe dazu geführt hätten, dass man sich gegenseitig bekämpft. Und wenn wir eben den Mensch rausnehmen als so eine Art Sicherungsinstanz, der das alles nochmal prüft und mit seinem gesunden Menschenverstand drüber geht. Stanislav Petrov, der 1983 im sowjetischen Bunker saß und verhindert hat, dass der Nuklearkrieg losgeht. Wenn wir den rausnehmen und alles algorithmisieren, dann wird dieser Prozess ungebremst einfach durchlaufen. Und das ist, glaube ich, nicht zu weit gegriffen, denn an den Finanzmärkten kennen wir diese entgleisenden Algorithmeninteraktionen schon als sogenannte Flash-Crashes. Und deswegen ist es ein ernstzunehmendes Risiko. Und das meine ich, wenn ich sage, wir haben da strategische Risiken. Deswegen muss man das balancieren. Strategische Risiken versus militärische taktische Vorteile. Und da ist eben der Mensch als Kontrollinstanz aus meiner Sicht weiterhin unverzichtbar.
Die Bundeswehr beschafft ja größere israelische Aufklärungsdrohnen vom Typ Heron TP, die auch bewaffnet werden können. Diese Drohnen werden noch von Piloten vom Boden aus gesteuert. Kritiker lehnen selbst diese ferngesteuerten Drohnen ab, weil sie ein Einstieg in vollautonome Waffensysteme bedeuten könnten. Sehen Sie das ähnlich?
Ich sehe das anders. Der Einstieg ist ja nicht notwendig. Wir sind ja eingestiegen. Solche Systeme wie beispielsweise Patriot-Raketenabwehr sind ja prinzipiell schon in der Lage, vollautonom, zumindest nach der gängigen Definition. So wie
aber
die.
Defensiv.
Richtig. Man muss zwei Dinge trennen. Sie haben das zu Recht gesagt. Heron TP und ähnliche Systeme, die unter diesem Schlagwort Drohnen diskutiert werden, sind von Menschen ferngesteuert. Deswegen sind es keine Systeme, die ich jetzt mit Blick auf diese Autonomiediskussion berücksichtigen würde. Es sind zwei unterschiedliche Diskussionen. Ja, Drohnen werfen ein ganzes Bündel an bestimmten drohnenspezifischen Problemen auf, die man gesondert diskutieren muss. Und wo ich durchaus auch Fragen hätte an die Bundeswehr beispielsweise, wie man denn jetzt genau sich vorstellt, diese, wenn sie denn irgendwann vielleicht auch mal bewaffnet sein sollten, Systeme einzusetzen. Aber das ist eine andere Diskussion als die Autonomiediskussion. Und deswegen habe ich inzwischen so ein bisschen schlechtes Bauchgefühl, wenn man immer diese Drohendiskussion versucht, damit reinzuziehen. Denn das verengt auch den Blick auf die Rolle von Autonomie in Waffensystemen. Ich kann Ihnen auch eine alte F-16 oder ein Boot aus den 80er Jahren mit dem entsprechenden Umbau autonomisieren. Deswegen, Autonomie in Waffensystemen ist eine Funktion und nicht ein konkretes Waffensystem, so wie diese jetzt in der Diskussion befindlichen Drohnen. Das macht die Sache komplizierter und ein bisschen kniffliger, aber es ist eben eine gesonderte Diskussion und die muss man auch gesondert führen. Und die gilt für alle möglichen Waffensysteme. Deswegen ist es aus meiner Sicht inzwischen auch die viel wichtigere Diskussion.
Bei der Waffentechnologie gibt es ja eine rasante Entwicklung weltweit bei den Streitkräften. Wie sieht das bei der Bundeswehr aus? Gibt es dort auch möglicherweise Projekte, die letztlich die Gefahr in sich bergen, dass man dort dann doch autonome Waffensysteme entwickelt, die dann ohne menschliches Zutun Ziele bekämpfen könnten?
Also politisch ist dieser Sachverhalt in Deutschland ja weitestgehend schon entschieden. Insofern muss man sagen, politisch ist es eigentlich nicht gewünscht. Und was konkrete Systeme angeht, so sind, denke ich jetzt mal, die Streitkräfte. Wir führen ja zurzeit in Deutschland eine ganz andere Diskussion um die Streitkräfte, nämlich mit Blick auf die Frage, warum die Bundeswehr eigentlich so unterfinanziert ist und das Material so schlecht. Also deswegen ist das jetzt nichts, was mir unmittelbar Kopfschmerzen bereitet, dass da quasi in der Pipeline bereits das vollautonome Waffensystem ist. Wenn ich ein konkretes nennen würde, was so einen Horizont hat von 10, 15, 20 Jahren, dann ist es das sogenannte Future Combat Air System, was ja primär jetzt eine deutsch-französische Kooperation sein wird und wo natürlich viel Wissen von Dassault Aviation einfließen wird, die ja mit Neuron, was ein spezifischer Technologiedemonstrator war, schon vorgeführt haben, dass sie sehr, sehr viel Autonomie in Waffensystemen, in dem Fall war das ein fliegendes, unbemanntes System, realisieren können. Das heißt, da muss man drauf gucken, aber ich gehe nach meinem jetzigen Kenntnisstand nicht davon aus, dass da im Prinzip das deutsch-französische vollautonome Waffensystem konzipiert wird gerade.
Killerroboter oder vollautonome Waffensysteme sind ja nur technologische Fortschritte, die durch Wissenschaftler möglich geworden sind. Mancher hat die Hoffnung, dass die Mitarbeiter dieser Hightech-Firmen in ihren eigenen Unternehmen auf Ethikstandards drängen, die eine Mitarbeit an der Entwicklung von vollautonomen Waffen verhindern. Halten Sie solche Überlegungen und solche Standards für realistisch, die das dann auf diese Weise verhindern, dass der rasante Fortschritt dann etwas gebremst wird, zumindest wenn es um Waffentechnologien geht?
Ja, das prominenteste Beispiel dafür ist zurzeit ist Google. Google hatte ja mit dem sogenannten Project Maven eine Kooperation mit dem Pentagon, wo es darum ging, mit Hilfe künstlicher Intelligenz diese Videoströme auszuwerten, diese Bilddaten, die das Drohnenprogramm des US-Militärs liefert, um so den Analysten zu helfen und, ich sag mal salopp, Wichtiges von Unwichtigem zu unterscheiden. Und da gab es also einen massiven Aufschrei, sowohl aus der Wissenschaftsgemeinschaft als auch von der Google-Belegschaft selbst. Und dieses Projekt wird jetzt nicht verlängert und Google hat gesagt, dass man also keine weiteren Kooperationen mit dem US-Militär anstrebt. Und
kann das Schule machen?
Google hat außerdem auch so einen Ethikkatalog auferlegt. Also er schließt Rüstungsprojekte nicht vollständig aus, aber dieser Katalog begrenzt die Kooperation sehr, sehr eng auf bestimmte defensive Zwecke. Jetzt muss man sehen, gleichzeitig läuft in den USA der Wettbewerb darum, den ganz großen Tender zu gewinnen, des Pentagon mit Blick auf KI-Einsätze im Militär.
KI-Einsätze, künstliche Intelligenz?
Genau, künstliche Intelligenz im Militär. Und ich würde sagen, Google zieht sich davon zurück und das heißt natürlich konkret, Amazon, Microsoft und die anderen, die da noch dabei sind, reiben sich die Hände und sagen, super, einer weniger, damit erhöhen sich unsere Chancen. Also ich sehe jetzt nicht, dass das flächendeckend verfangen hätte leider, dass Unternehmen sich da jetzt bekennen. Grundsätzlich ist es aber wichtig und richtig, dass hier mehr Bewusstsein dafür geschaffen wird, dass es die entscheidende Schlüsseltechnologie fürs 21. Jahrhundert sein wird. Es ist grundsätzlich gut, dass eben die Entwickler dafür ein Bewusstsein entwickeln und auch natürlich ethische Standards von Anfang an mit bedenken. Deswegen halte ich das grundsätzlich für richtig, dass diese Entwicklungen vorangetrieben werden. Wie das sich das konkret ausspielt mit Blick auf die Kooperation mit dem Militär und den Einsatz dieser Technologien im Militär, vermag ich nicht zu prognostizieren.
Seit 2013 wird im UN-Rahmen über ein Verbot von vollautonomen Waffen beraten, bisher ohne Erfolg, weil es eben keinen Konsens gibt. Sind da Beratungen im Rahmen der UN-Konferenz überhaupt noch sinnvoll? Wäre es nicht viel besser, dass gleichgesinnte Staaten außerhalb der Vereinten Nationen eine Ächtung dieser Waffen anstreben? Denn es gibt ja einige Beispiele, die erfolgreich waren, wie die internationale Ächtung von Streubomben oder Antipersonenminen. Da wollten einige Großmächte zunächst auch nicht mitmachen. Dann haben sie aber letztlich mitgemacht und das hat sich weitgehend durchgesetzt. Wäre das nicht auch ein Modell für ein Verbot von autonomen Waffensystemen außerhalb also der UN?
Das ist eines der zwei Modelle, die man sich vorstellen kann. Die UN-Waffenkonvention wäre an sich schon der richtige Ort, etwas Bindendes zu erwirken, wo alle dabei sind. Aber wenn das nicht geht, dann könnte man diesen Rahmen verlassen. Und so in Expertenkreisen wird zum Teil schon gescherzt und der sogenannte Wien-Prozess genannt, weil eben Österreich sich so aktiv hervorgetan hat und man sich vorstellen könnte, dass Österreich eben ein sogenannter Champion-State sein könnte für das Erwirken eines völkerrechtlichen Vertrags zu vollautonomen Waffensystemen außerhalb des UN-Rahmens, so wie wir es eben beispielsweise für Clustermunition oder Landminen hatten. Das wäre eine Option, an diesem Punkt sind wir noch nicht. Eine andere Option wäre, dass man das gesamte Verfahren aus Genf rauslöst, nach New York bringt und es durch die Generalversammlung bringt, wo eine einfache Mehrheit reichen würde. Dann hätte man das Modell des jüngst verabschiedeten Atomwaffenverbotsvertrags kopiert.
Wann könnte denn so ein Kurswechsel stattfinden?
Ist zum jetzigen Zeitpunkt unmöglich zu sagen. Ich glaube, für Variante 1, also rausgehen aus dem UN-Rahmen, fehlt noch ein Staat, der sich eindeutig bekennt dazu, diesen Prozess voranzutreiben, dieser sogenannte Champion State. Und für Variante 2, also Generalversammlung und Kopieren des Modells Atomwaffenverbotsvertrag, ist, sagen wir mal, die Situation in Genf noch nicht schlecht genug.
Die Beratungen in Genf haben gezeigt, dass die Gespräche über ein Verbot autonomer Waffen in einer Sackgasse sind. Sehen Sie da überhaupt noch eine Perspektive, wie man rauskommt?
Also im Lichte der letzten Woche würde ich sagen, wir sind zumindest in die Sackgasse eingebogen. Meine Hoffnung wäre natürlich, dass es da irgendwie noch eine Abzweigung gibt, die wir zurzeit noch nicht sehen und die da die Staatengemeinschaft dann gemeinsam nehmen kann. Die Fronten beginnen sich zu verhärten, obwohl es an sich und noch um nichts geht. Es sind ja nur Gespräche, nicht Verhandlungen. Und man wird sehen, was so ein Vorstoß wie dieses deutsch-französische Papier, das eben versucht, eine politische Deklaration als so einen ersten Schritt zu etablieren, tun kann, um diesen Stillstand aufzulösen. Was man auf jeden Fall machen kann, ist national mehr zu machen. Denn wir müssten ja beispielsweise in Deutschland nicht darauf warten, dass in Genf da irgendwas entschieden wird. Wir könnten ja im Lichte der Koalitionsverträge von 2013 und 2018 zum Beispiel für die Bundeswehr einfach mal mittels eines Leitliniendokuments doktrinär für uns regeln, wie wir in Deutschland für die Bundeswehr mit autonomen Waffensystemen umgehen wollen. Das machen andere Staaten auch, das machen die USA, das machen Großbritannien. So halb hat es sogar die Niederlande gemacht. Also ich sehe eigentlich nicht, warum wir nicht das machen können. Und das hätte dann auch natürlich wieder Rückwirkungen auf Genf, denn es würde den Gesprächen dort signalisieren, okay, wir nehmen diese politische Entscheidung, die ja schon gefallen ist, Vollautonomie für Waffensysteme soll es in Deutschland nicht geben. Wir nehmen die ernst und haben die schon mal umgesetzt. Und so ein Leitliniendokument, das vielleicht noch als Fußnote, muss ja auch nicht in Stein gemeißelt sein. Sowas kann man auch alle 5 Jahre mal überprüfen beispielsweise und gucken, hat sich die Technologie irgendwie verändert? Ändert das was an der Einschätzung? Auch das machen zum Beispiel die USA. Ja, also sehe ich keinen Grund, warum wir das nicht auch tun sollten.
Im Koalitionsvertrag hat man ja bereits sich darauf verständigt, dass vollautonome Waffensysteme international geächtet werden sollen.
Ja, genau. Im Koalitionsvertrag steht es eigentlich ziemlich unmissverständlich drin. Deswegen sollte man in Genf weiter darauf hinarbeiten, den Koalitionsvertragsbeschluss international umzusetzen. Und man muss eben auch national umsetzen, denn Koalitionsvertragspapier ist bekanntlich sehr geduldig. Aber wenn man eben für die Streitkräfte selbst mit einer bestimmten Leitlinie Autonomie in Waffensystemen verregelt, dann hat das natürlich auch für die Bundeswehr eine konkrete bindende Wirkung und eine klare Maßgabe.